ja, es folgt das Interview mit dem Prediger. Ich stelle mir noch mal ganz kurz vor, für die, die mich vielleicht nicht kennen, wenn du heute vielleicht auch das erste Mal da bist. Ich bin der Joni, darf hier arbeiten im CVM, für die Mitarbeitergemeinschaft zuständig sein. Und ja, heute predigen. Wir haben es gerade schon gehört. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch so in der Themenserie drin seid. Die sind jetzt schon ganz lange dabei, seit Anfang des Jahres in der Themenserie. Darüber spricht man doch nicht. Darüber spricht man doch nicht mit Themen, die ja vielleicht in der Gesellschaft nicht angesprochen werden, aber auch sicherlich in der Kirche nicht. Und heute ein ganz spezielles Thema: Hölle. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm hattet, als ihr heute Morgen hergekommen seid. Nein, viele schütteln den Kopf. Gibt es jemanden, der extra wegen diesem Thema heute gekommen ist? Okay, keiner, also keine Erwartungen, das ist schon mal gut. Ja, gibt es die Hölle wirklich? Und ja, Alex, du hast es so gesagt, ist doch Ewigkeitssonntag, vielleicht geht es in eine andere Richtung. Gar nicht so schlecht, ich glaube, das geht sogar in eine ziemlich gleiche Richtung. Ewigkeit, Hölle. Was sind meine ersten Assoziationen, wenn ich an Hölle denke? Ich muss sagen, ich komme aus dem schönen Oberfranken, nicht weit weg vom Höllental. Das ist tatsächlich ein Tal dort, wo ich herkomme. Und ich kann mich noch daran erinnern, also auf dem Dorf ist es so, wenn man Getränke bekommt, dann macht es oft ein Getränkelieferant, so Auto, das dann jede Woche oder alle zwei Wochen mal vorbeikommt, stellt man die Kisten raus vor die Tür, der holt es ab, stellt wieder die anderen Kisten hin. Und ich weiß noch, bei meinem Opa gab es immer Höllensprudel. Ja, selbst im frommen Oberfranken gibt es Höllensprudel und das Höllental. Von daher, vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich heute da stehe. Ich habe zumindest direkten Kontakt dazu. Höllental, Höllensprudel. Aber was ist Hölle? Was kommt dir in den Kopf, wenn du das Wort Hölle hörst? Welche Assoziationen, welche Bilder kommen dir in den Sinn? Vielleicht sind es Bilder, die du sagst, oh, da möchte ich eigentlich gar nicht dran denken. Vielleicht sind es irgendwelche Bilder, die du von irgendwelchen Malern mal gesehen hast, mit lodernden Flammen und irgendwie einem Teufel mit Dreizack oder wie auch immer. Und ich habe mich gefragt, woher kommen eigentlich unsere Bilder, die wir von Hölle haben? Und das Spannende ist, ich glaube, der Großteil kommt gar nicht aus der Bibel. Ich weiß nicht, wer Dantes Inferno kennt. Ein italienischer Schriftsteller, der diese Literatur, die göttliche Komödie geschrieben hat, wo das ein Teil davon ist. Und auf diesem Grund dieses Schriftstücks sind ganz viele Bilder auch von Michelangelo und so entstanden. Und wir im Westen sind tatsächlich, glaube ich, sehr geprägt von dem, was Dante in seinem Inferno schreibt und was Künstler daraufhin gemalt haben und wie unsere Kultur geprägt ist davon. Wir haben jetzt ein Problem. Dantes Inferno hat zwar Teile aus der Bibel, aber mischt sich mit griechischer Mythologie. Das heißt, es wird ein großer Mixmascht und das prägt unsere Kultur. Und vielleicht auch wie wir, vielleicht sicherlich wie ich und vielleicht auch wie du über Hölle denkst oder welches Bild du davon hast. Und eine andere Frage, die, glaube ich, sehr stark bei uns, wenn wir in Bezug auf Hölle, Gott und Bibel denken, in unserer Gesellschaft ist, und ich glaube, warum viele mit dem Thema Hölle auch gar nichts anfangen können oder das vielleicht wegschieben. Auch Christen, die glauben, wollen oft mit Hölle nichts zu tun haben, weil es so einen Widerstand in einem auslöst. Denn auf der einen Seite reden wir doch von diesem liebenden Gott. Und wie passt eine Hölle dazu? Zumindest das, was wir uns darunter vorstellen. Das ist ein Konflikt, den viele Menschen haben, den ich auch bei mir in meinem Herzen merke. Okay, also wir sehen ein Thema mit vielen Konflikten und auch vielleicht vielen Bildern, die so aus unserer Kultur, aus unserer Geschichte, aus der Kunst, die wir so und unsere ja, Kultur geprägt hat im Westen, mit uns tragen. Aber was sagt denn tatsächlich die Bibel dazu? Was sagt die Bibel über Hölle? Und sie sagt tatsächlich auch was drüber. Und erstmal ist es so, dass das Wort Hölle gar nicht so einfach zu greifen ist. Die Bibel ist ja aus zwei Sprachen entstanden oder besteht aus zwei Ursprachen eigentlich, dem Hebräischen, teilweise noch Aramäisch und dem Griechischen. Und die Wörter, die für Hölle gebraucht werden, sind tatsächlich vielfältiger als unser Wort, das irgendwie ausdrücken kann. Das heißt, es werden ganz viele Nuancen immer wieder ausgedrückt und auch verschiedene Blickwinkel auf dieses Thema Hölle beleuchtet in der Bibel. Das griechische Wort, das wir im Neuen Testament für Hölle lesen, ist ein Wort, das tatsächlich eine Provinz im Süden von Jerusalem ist. Also das griechische Wort im Urtext des Neuen Testaments lässt sich zurückführen auf eine südlich Jerusalems liegende Provinz oder ein Tal, Höllental, könnte man sagen. Und daher kommt dieses Wort im Neuen Testament, wenn wir darüber sprechen. Und das Spannende ist, dieses Tal, dieses Hinnom-Tal heißt es, südlich Jerusalems, lesen wir in den Schriften der Könige, also im Alten Testament, dass das ein Ort war, wo Kinder heidnisch geopfert wurden, auch von den Israeliten. Und es steht in den Propheten dann später, dass es ein Ort des Gerichts ist, wo Gott Gericht sprechen wird. Und das ist eine Herführung dieses Worts Hölle, Höllental. Könnt ihr euch gut merken, oder? Oberfranken und südlich Jerusalems, Höllental. Und wir sind auf einer kleinen Spur, um uns diesem Wort Hölle ein bisschen anzunähern. Denn Hölle hat immer auch irgendwie was mit Gericht zu tun. Gericht Gottes. Und vielleicht kommen jetzt schon wieder ganz viele Assoziationen bei dir hoch und du denkst, oh, Gericht Gottes, ey, bleib mir fern damit, jetzt kommt eine Moralpredigt vielleicht. Aber lasst euch sagen, das Gericht Gottes ist eine wichtige Sache und eine entscheidende Sache. Und ich denke, auch angelegt in uns selber drin, Gericht, Gerechtigkeit. Dort, wo Übel in der Welt ist, muss Gerechtigkeit passieren. Und das ist ein erster Wink so, dass uns mit diesem Wort Hölle Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit in Verbindung bringt. Ich hatte mal ich studiere noch, gerade auch nebenher, ich war jetzt erst letzte Woche wieder auf einer Studienwoche und schon länger, ein paar Monate her, wo es noch über Zoom war, war ich auch mit einigen anderen Kursteilnehmern zusammen und wir haben auch über dieses Prinzip Gerechtigkeit Gottes, Gericht Gottes geredet. Und ich fand es ganz spannend, es war eine dabei, die mit Frauen arbeitet, eine Frau, die mit Frauen arbeitet, die selber misshandelt wurden und ja, aus schlimmen Umständen kommen. Und ich habe gesagt, weißt du was, das Gericht Gottes ist absolut notwendig für diese Frauen. Denn wenn sie nicht wissen, dass irgendwann gerecht gesprochen wird über das Leid, das sie erfahren haben, würde das ihr ganzes Leben nutzlos machen und zerstören. Also Gericht Gottes ist was wichtig ist für unsere Welt. Und wir alle spüren, glaube ich, so einen Drang, zumindest die meisten von uns, hoffe ich, nach Gerechtigkeit. Wir brauchen Gerechtigkeit. Wir wollen Gerechtigkeit in dieser Welt. Okay, das hilft uns jetzt aber noch nicht ganz weiter, um wirklich dieses Thema Hölle irgendwie komplett zu behandeln. Und ich will es gleich vorne wegnehmen, werden wir heute auch nicht. Ich habe gesagt, es sind so ganz viele Nuancen, die in der Bibel immer wieder rüberkommen bei diesem Thema Hölle. Und ich bitte euch, vergebt mir, ich werde heute nicht alles behandeln können. Ich werde heute vielleicht nur einen kleinen Blickwinkel draus irgendwie versuchen zu erschließen oder einen Blick drauf zu werfen. Und wir schauen dabei ins Neue Testament. Und wir schauen auf Jesus und ein Gleichnis, das er erzählt hat. Über Hölle. Und wir wollen gucken, was Jesus für Nuancen in dieses Gleichnis reinbringt. Und zwar steht es in Lukas 16, 19 bis 31. Ich habe euch den Text mal mit dran gemacht. Ist die neue evangelistische Übersetzung. Und ich lese ihn vor, den Text. Da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag im Luxus lebte. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. Dort erhielt er den Ehrenplatz direkt neben ihm. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in der Hölle wieder zu sich kam und voll der Qualen litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Schick mir doch Lazarus, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Vater Abraham, bat der Reiche, dann schick ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte: Sie haben die Worte von Mose und den Propheten, und die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellung ändern. Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Okay, langer Text, wahrscheinlich viele Fragezeichen gleich mal. Und wir wollen uns so ein bisschen annähern an diesen Text. Wenn wir uns Geschichten aus der Bibel anschauen und Geschichten, die Jesus erzählt und Gleichnisse, die Jesus erzählt, dann müssen wir uns erstmal fragen, wem sagt er das überhaupt? Zu wem redet Jesus da? Das ist der erste wichtige Punkt. Und wenn wir vorher die Geschichten und so das Vorwort quasi von diesem Gleichnis anschauen, dann merken wir, Jesus redet hier mit den Pharisäern. Die Pharisäer, die religiöse Elite Jerusalems. Die Leute, die wirklich wussten, was in der Bibel, in der Tora steht. Die Leute, die wirklich wussten, welche Gesetze zu halten sind. Zu diesen Leuten spricht Jesus. Und gleich nochmal, es ist ein Gleichnis. Jesus spricht in Gleichnissen und er verwendet in seinen Gleichnissen Metaphern. Metaphern, vielleicht kennen es noch die meisten aus der Schule, sind bildhafte Vergleiche, die Jesus gebraucht, um etwas in der Realität auszudrücken, das da ist. Also Jesus gebraucht ein Bild, um nicht zu sagen, das ist genau so, sondern um zu zeigen, wie etwas, um ein Gespür dafür zu bekommen oder den Leuten zu geben, wie etwas sich auswirken kann in der Realität. Ist nicht Realität, ist ein bildhafter Vergleich. Okay. Wir gehen rein. Von was hören wir? 2 Leuten. Ein sehr reicher Mann und Lazarus. Wenn wir das so nebeneinander aufstellen, die ersten Verse, dann wird ziemlich viel aufgezählt von diesem reichen Mann. Also reicher Mann, viel zu essen, viel Geld. In manchen Übersetzungen steht, er kleidete sich mit feinstem Purpur, was ein Zeichen für königliches Gewand auch ist. Also ein König. Und auf der anderen Seite ein armer Schlucker. Die krassesten Unterschiede, die man sich vorstellen kann. Arm, krank, unrein. Er wird von unreinen Tieren, das sind nämlich die Straßenköter, die Hunde, die kommen und seine Geschwüre lecken. Also in dem Israel, in dem wir uns Jesus diese Geschichte erzählt, ein krasser Unterschied. Auf der einen Seite dieser Reiche, und wir können davon ausgehen, dass es ein religiöser Mann war. Ja? Wir sehen es auch später, er sagt Vater Abraham. Also er wusste ganz genau, so, wer Abraham ist. Ein religiöser Mann, dem es gut geht, der reich ist, der alles hat. Und ein unreiner, armer Schlucker. Und dann fällt noch etwas auf in dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr das vielleicht schon mal gelesen habt, vielleicht lest das zum ersten Mal oder habt es zum ersten Mal gehört. Es ist nicht nur der Unterschied zwischen den beiden, was die haben oder wie sie aussehen, es gibt noch einen ganz bedeutenden Unterschied. Ist euch aufgefallen, der reiche Mann hat keinen Namen, Lazarus hat einen Namen, nämlich Lazarus. Und es ist bedeutend, weil das ist das einzige Gleichnis, das wir lesen, wo Jesus einem Mann direkt einen Namen gibt. Lazarus. Okay, was bedeutet das? Was bedeutet Lazarus? Lazarus kommt von dem hebräischen Iasa und der Kurzform Eliasa und heißt so viel wie Gott ist meine Hilfe. Okay, das heißt, wir haben einen Mann ohne Namen und einen Mann mit Namen. Wir versetzen uns nochmal in die Zeit damals. Was bedeutet es, zu der Zeit besonders einen Namen zu haben? Was bedeutet es besonders, auch heute einen Namen zu haben? Identität. Wer wären wir, wenn wir keinen Namen hätten? Und vielleicht kennen wir das auch aus Geschichten im Alten Testament, auch nochmal verstärkt. Immer wenn was passiert, immer wenn was sich ändert, kommen manchmal auch Namensänderungen und Gott spricht manchmal ganz speziell noch Identität in das Leben von Menschen durch eine Namensänderung. Okay, das heißt, zwei Männer, einer reich, einer arm, einer hat einen Namen, einer hat keinen Namen. Was will Jesus damit ausdrücken? Er macht einen ganz besonderen Punkt hier deutlich. Er sagt, hey, Lazarus, Gott ist meine Hilfe, hat seine Identität gefunden in der Stärke Gottes und in dem, was über ihn ist, Gott. Und wir können jetzt fragen, hat der andere, der lebt doch auch, der muss doch eine Identität haben, und es wird deutlich auch, er hat eine Identität, aber die ist nicht gegründet in einem Namen, sondern in Dingen. Wir lesen in Vers 25, doch Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast. Lazarus aber nur das Schlechte, jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Was wird deutlich? Was will Jesus ausdrücken? Reicher Mann, du hast dein Leben gelebt und du hast deine Identität in deinen Besitz gesetzt. Alles, was du bist, hast du in die Dinge gelegt, die du hast. Okay, erstmal sacken lassen. Das ist deine Identität. Das ist, wer du bist. Und das ist ein Thema, das nicht nur in diesem Gleichnis deutlich wird, sondern wenn wir so durch die Bibel schauen, wird es immer wieder deutlich. Und Jesus kommt es an ganz vielen Stellen, macht er das deutlich. Hey, schauen wir mal in Matthäus 6. Da sagt Jesus, wo du dein Schatz hast, dort ist dein Herz. Dort verortest du dich. Das erste Gebot bei den Israeliten. Hey, der Herr ist dein Gott, hab keine Götter neben ihm. Und Jesus sagt, hey, dieser Mann hat den Besitz zu seinem Gott gemacht. Und sein Gott ist seine Identität. Alles, was er hatte, hat er in seinen Reichtum gesetzt. Okay, wir gehen nochmal weiter. Ein reicher Mann, ein armer Mann, einer mit Namen, einer ohne Identität. Und wir sehen und wir kommen an den Knackpunkt von diesem von ein bisschen von dem Begreifen, was Hölle auf einmal ist. Der Mann ist in der Hölle. Vielleicht, ich weiß nicht, ob von euch vorhin, wie ich gefragt habe, was stellt ihr euch unter Hölle vor, wer vielleicht gedacht hat, da werden die Bösen von Gott reingeworfen. Ja, könnte so ein Gedanke sein. Aber auf einmal bekommt dieser Gedanke in dieser Geschichte eine komplette Wendung. Denn wer ist es, der diesen Mann in die Hölle wirft? Wer ist es? Er selbst. Es ist nicht irgendwie Gott, der ihn jetzt da runterdrückt, so, sondern es ist tatsächlich seine Entscheidung, die er getroffen hat. Seine Entscheidung, Identität zu setzen in etwas anderes außer Gott. Ich habe gesagt, Hölle, dieser Begriff hat auch ganz viele verschiedene so Nuancen. Er wird auch als Sheol oder manchmal auch als Totenreich, in manchen Übersetzungen wird hier Hölle auch als Totenreich bezeichnet. Und das ist so eine andere Nuance, die auch vom Anfang an der Bibel immer wieder deutlich wird. Die Trennung von Gott ist unser Tod. Das wird bei Adam und Eva deutlich. Wer trifft diese Entscheidung? Adam und Eva. Die Entscheidung für Hölle ist immer eine Entscheidung von mir selbst. Okay, das war jetzt ein großer Gedanke vielleicht erstmal. Ich will ein Zitat vorlesen, oder ich will eigentlich so ein bisschen Werbung machen jetzt für ein Buch, das ich diesen Sommer gelesen habe, das schon alt ist, aber das dieses Thema Hölle nochmal total ja, gut beleuchtet, nämlich den Roman von C.S. Lewis, Die große Scheidung. Er beschreibt dort so Prozesse und C.S. Lewis sagt an einer Stelle, ein Zitat von ihm, die Pforten der Hölle werden von innen zugehalten. Die Pforten der Hölle werden von innen zugehalten. Und er beschreibt in diesem Buch quasi die brandende Liebe Gottes, die immer wieder versucht, zum Menschen vorzudringen, aber das Zuhalten des Menschen, die Entscheidung, die der Mensch trifft. In dem Buch ist es ist ein Roman, das heißt, es ist kein theologisches Buch in dem Sinn, keine systematische Theologie oder so, es ist ein Roman. Aber es ist genial aufgedröselt. Und ich will eine Stelle mal vorlesen. Es geht um Schattenwesen, die quasi in der Ewigkeit sich bewegen. Und es sind immer wieder Dialoge dargestellt. Und einen kurzen Dialog will ich vorlesen. Und da sagt quasi ein Engelswesen, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, erwählen sie. Ohne diese Selbstwahl könnten sie nicht in der Hölle sein. Keine Seele, die ernstlich und inständig nach Freude verlangt, wird sie verfehlen. Die, welche suchen, finden, denen, die klopfen, wird aufgetan. Das ist ein starker Satz. Lewis sagt, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen, die sagen, Gott, hey, dein Wille geschehe, oder zu denen Gott sagen muss, dein Wille geschehe. Hölle als Selbstwahl. Okay, jetzt denkst du vielleicht, das ist absolut unlogisch. Niemand würde Höllenqualen für sich selber wählen. Und ich muss euch sagen, schaut euch die Welt an. Wir tun das täglich. Schaut euch die zerrüttete Welt an mit ihren Kriegen, mit ihrem Leid, mit ihrer Dunkelheit. Und ich kann euch sagen, die Welt erwählt jeden Tag selbst die Hölle. Und ich muss nicht mal raus in die Welt schauen. Ich muss ehrlich gesagt nur in mein eigenes Herz schauen. Und ich merke, dass ich an vielen Punkten in meinem Leben Hölle wähle. Und dass es das Gegenteil ist von dem, was göttlich und schön ist. Was macht es mit uns? Es lässt den Mann, diesen reichen Mann, absolut, ja, unrational werden. Wir können mal weiterschauen, wir können noch mal ein paar Verse lesen aus diesem Gleichnis, das uns Jesus gibt. Und zwar die Stelle: Doch Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er hier getröstet und du hast zu leiden. Erster Merker: Selbst in dieser Situation reagiert Abraham in diesem Sinne nicht mit Hass, sondern er spricht ihn mit meinem Kind an. Und es geht weiter. Der Reiche bat: Vater Abraham, dann schick ihn doch wenigstens in das Haus. Ich muss nochmal vorne ansetzen. Schick doch Lazarus zu mir, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Okay, was verlangt der Reiche? Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist beim Lesen. Er verlangt nicht mal rauszukommen. Er will, dass Lazarus zu ihm kommt, um ihn mit der Fingerspitze zu kühlen. Das heißt, er ist immer noch in seinem, ich kommandiere diesen armen Schlucker rum. Er kennt anscheinend seinen Namen, er spricht ihn damit an. Das heißt, er muss ihm irgendwie vorher schon bekannt gewesen sein. Und er will nicht aus der Hölle raus, sondern er will, dass Lazarus reinkommt. Das ist total unrational, total verrückt. Es ist eine Selbstwahl der Hölle. Und auch später, er macht ja weiter, und jetzt kommen wir zu den Versen. Er sagt dann: Schick ihn doch wenigstens zu meinen Brüdern ins Haus. Was passiert hier? Er sagt: Hey Gott, oder Abraham, ich hatte zu wenig Informationen. Niemand hat mir das gesagt, dass ich hier lande. Zu wenig Informationen. Schick doch wenigstens Lazarus zu meinen Brüdern. Was passiert? Abraham sagt: Hey, das wird dir nicht helfen. Es wird dir nicht helfen, wenn jemand von den Toten aufersteht und ihnen sagt, was Hölle ist. Es wird ihnen nicht helfen. Sie haben doch schon Mose und die Propheten. Okay, wir wollen noch einmal kurz das ein bisschen versuchen aufzuschlüsseln. Was passiert hier? Was sagt Abraham in diesem Gleichnis zu diesem reichen Mann, der sagt: Ich hatte zu wenig Informationen, mir hat es niemand gesagt. Schickt doch jemand von den Toten zu ihnen. Abraham sagt: Es wird nicht helfen. Weißt du warum? Weil Angst niemals ein Herz verändert. Was würde passieren, wenn auf einmal jemand, den wir kennen, der gestorben ist, vor uns stehen würde? Wir würden wahrscheinlich erstmal richtig Angst bekommen. Und ich sage euch, was passieren würde, wenn der was zu uns sagen würde, irgendwann, es wäre vielleicht in den Nachrichten, es wäre vielleicht groß irgendwie 2 Wochen lang in den News und in der Tagesschau, und dann würden andere Themen kommen. So wie es mit allem ist. Information wird unser Herz nicht ändern. Theologisches Schwarzbrot wird unser Herz nicht ändern. Angst wird unser Herz nicht ändern. Was verändert unser Herz? Und wir kommen zum Kern der biblischen Botschaft und zu dem, was Jesus immer wieder gesagt hat. Ich bin gekommen, um dein Herz zu ändern aus Liebe. Nur Liebe verändert Herzen. Selbst die Auferstehung Jesu hat nicht die Welt damals so verändert. Sie hätten ja auch alle sagen: Boah, da ist jemand von den Toten auferstanden. Aber das Kreuz mit der Auferstehung und die Liebe, die durchdringt, hat die Herzen derer, die es angenommen haben, verändert. Und tut es auch heute. Was ist Hölle? Ich will nochmal diesen Satz von C.S. Lewis sagen, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten. Und er schreibt in diesem Bild weiter eben, die Liebe Gottes brandet daran. Die Liebe Gottes dringt zu uns durch, offenbart sich in Jesus Christus und darf uns auch heute begegnen. Leute, eine Nuance von Hölle, die wir heute Morgen kennenlernen oder kennengelernt haben, ist die, die wir täglich selber ausleben. Die, die wir in die Welt tragen und die in jedem von uns steckt. Die, die wir wählen. Man muss nicht mal aus dem Höllental kommen oder Höllensprudel trinken dazu. Aber die Liebe Gottes brandet an und kommt zu uns. Ich lade euch ein, heute die Dinge in eurem Herzen auch wieder Jesus hinzugeben. Zu sagen, hey Jesus, da wo ich mich für Hölle entscheide, in meinem Herzen, in meinem Leben, da will ich, dass du mit deiner Liebe kommst. Da will ich, dass du mich durchflutest. Da will ich, dass du mir Identität gibst und Identität bist. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises haben. Und ich lade euch ein, falls euch Gedanken gekommen sind, auch schreibt es auf Gebetszettel, die sind unter euren Stühlen, hinten ist eine Gebetsbox, schreibt es gerne drauf. Nehmt die Zeit auch einfach nochmal um das Thema, die Gedanken vielleicht, die jetzt auch viele waren, ich weiß, ich habe lang geredet, hatte aber auch Moderation mit dazu, die viel in eurem Kopf vielleicht sind, so ein bisschen zu verarbeiten, das vor Gott zu bringen. Und ich lade euch ein, seine Liebe, ihn, Jesus Christus, heute und jetzt in dem Moment auch wieder in euer Herz einzuladen und in die Welt rauszugeben. Wir können Hölle auf Erden leben, aber auch Ewigkeit. Und da kommen wir zu dem Ewigkeitssonntag, zu dem Rückschluss. In Jesus Christus, in seiner Liebe, begegnet uns Ewigkeit und wir dürfen es in die Welt tragen. Amen.